herzlich willkommen zu Folge 12.2 des Eigenstimmig-Podcasts. Hier sind Sarah Schäfer
und Julia Meder.
Und heute bin ich in Berlin, aber noch wichtiger, ich bin in Berlin in einer ganz besonderen Wohnung. Das hättest du sehen müssen, Julia.
Hätte ich auch.
Ja. Und die Wohnung ist so besonders, weil ich bin bei Judith Simone Wahle und Judith ist nämlich selbst Innenarchitektin und Architektin und hat in ihrer Wohnung, ich glaube, das haben wir letztlich gar nicht mehr besprochen im Interview, das waren zwei Wohnungen. Und sie hat aus zwei
Wohnungen eine gemacht.
Ah ja, okay. Aus zwei Wohnungen eine gemacht und hat da wirklich, ich glaube, sich ganz ausgetobt. Klingt so, als wäre da jetzt so 100 wassermäßig, 1000 Farben überall. Gar nicht, aber so, ja, ihr Ding umgesetzt und einfach ihre eigene Wohnung geschaffen und es wirklich, ich sage es glaube ich auch ziemlich am Anfang, ich kam rein und hatte das Gefühl, die Wohnung umarmt mich. Das war so, ohne so übermäßig perfektioniert zu sein, das stimmte einfach. Die Wohnung war stimmig, total.
Stimmig magst du ja.
Stimmig mag ich, komisch, ne?
Ja.
Passte zum Mensch.
Ja, also aber trotzdem finde ich es ja auch interessant, weil es ist ja auch in ihrem Lebenslauf so, dieses sich weiterentwickeln, ne? Und eine Zeit lang was machen, auch richtig tief eintauchen, aber dann auch sagen, okay, ich mache jetzt was anderes oder gehe wieder dahin zurück oder das ist mir jetzt doch zu perfekt und zu Luftschloss und jetzt nochmal wieder was anderes und so weiter. Und das sieht man ja auch und, das wollte ich mich nochmal dazu sagen, liebe Judith, in der Pfalz gibt es auch schöne Vierseithöfe.
Ja.
Ich wohne nämlich in einem. Also falls du mal Lust hast, vorbeizukommen, sehr herzlich eingeladen.
Ja, wir müssen, glaube ich, gucken, dass Judith sich nicht so weit weg den Vierseithof kauft, denn das haben wir so ein bisschen als Zukunftsvision gebaut und gesagt, das nächste Interview führen wir in dem eigenen Vierseithof.
Ihr wart beim Dreiseithof.
Mhm. Na, dann machen wir den Dreiseithof, das reicht ja auch. und dann, ja. Wir suchen ihr da einfach welche in der Pfalz raus.
Genau.
Dann kämen sie näher zu uns. Das fände ich sehr schön.
Aber sie ist schon mal herzlich eingeladen zu gucken.
Zu gucken schon mal. Ja, das ist ein guter erster Schritt. Ich merke das schon, ja. Ja, aber das ist tatsächlich, das war auch so ein schönes Gespräch, was sich einfach entwickelt hat.
Es war sehr harmonisch. Also
ja.
Sehr in sich stimmig.
Ja.
Wie die Wohnung wahrscheinlich.
Das hat so geschwungen. Ich habe mir an keiner Stelle, ich glaube, ich habe während des ganzen Interviews kein einziges Mal drüber nachgedacht, was ich als nächstes frage, sondern es kam einfach.
Mhm.
Ja, und das ist wirklich auch zu sehen, mit welchen Größen Judith zusammengearbeitet hat und einfach überhaupt nicht abgehoben ist. Ich glaube auch sowas, es gibt, glaube ich, Menschen, die sich, also ich weiß es deswegen, dass es große Namen sind, weil ich exakt zwei Architekten kenne. Sir Norman Foster und Zaha Hadid und für die hat sie beide gearbeitet und das ist halt so, das sind die einzigen, die ich kenne und von denen ich auch Bauwerke kenne und deswegen war ich auch, ich kam tatsächlich mit so einer gewissen Hochachtung dorthin und habe einfach einen Menschen kennengelernt, eine ganz zauberhafte Frau, die, wo man wirklich sagen kann, die liebt, was sie tut.
Und ja, das hört man auch raus.
Das passt total, ja. Ja, also ich werde jetzt dann mal schauen, welches Haus ich dann als nächstes umbaue, weil dann würde ich es gerne mit Judith machen. Hätte ich großen Lust zu. Und ja, also tatsächlich wünsche ich ganz viel Spaß und vielleicht lässt sich ja auch die ein oder andere von diesem Interview mit Judith umarmen. Ich sitze heute in einer wunderschönen Wohnung auf einem sehr gemütlichen und schicken Sofa. Mir gegenüber sitzt Judith Wahle. Judith, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Schön, dass du da bist. Ich freue mich.
Und du hast wir kennen zwei Menschen. Also du kennst zwei Menschen, die ich auch kenne. Nämlich sowohl die Sylvie Gagelmann als auch die Juli Scheldt haben mit dir ursprünglich mal studiert.
Ja, das stimmt.
Ja. Was habt ihr denn studiert?
Wir haben zusammen an der FH in Düsseldorf Innenarchitektur studiert. Genau.
Und was ist dann aus dir geworden? Bei den anderen beiden wissen wir es ja schon.
Beziehungsweise ich muss mich korrigieren. Ich habe Architektur studiert.
Ach, das war Architektur.
Genau. Ja. Ich habe nämlich beides studiert, ja. Aber auf die Zeit, auf die du ansprichst, das war tatsächlich Architektur.
Mhm.
Genau. Und da sind wir eigentlich auch schon im Thema, dass ich immer so zwischen diesen beiden Welten war und auch noch bin. Mhm. Und ich gerne auch immer beides irgendwie verknüpfe und, als Innenarchitektin arbeite, lange Architektin war und beides so gerne in meinem Beruf lebe.
Das merkt man ein bisschen an, was heißt ein bisschen, das merkt man an der Wohnung, die du ja auch gestaltet hast. Das ist so, man kommt hier rein und ich hatte vorhin gleich das Bild im Kopf, dass mich diese Räume umarmen irgendwie. Also, dass die sich nicht aufdrängen, aber für mich da sind. Also dieser Gedanke kam mir einfach in den Kopf, frag mich nicht, woher kommt, aber irgendeine Wirkung haben diese Räume auf mich. Ist das das, was in Architektur oder Architektur ausmacht?
Ja, also das klingt sehr schön erstmal, wie du das formulierst. ich glaube, das hat mich auch so ein bisschen zu dem Beruf gebracht, weil ich auch ganz früh das gespürt habe, was Räume mit einem machen. Mhm. Und vielen Leuten ist das nicht bewusst. Es macht was mit jedem, würde ich sagen. Aber bei vielen Leuten passiert das einfach unbewusst. Und mir war das sehr früh schon klar, was das für eine Wirkung hat auf Menschen. Und mir selbst war es dann auch sehr wichtig, immer die Umwelt um mich herum schön zu gestalten. Mhm. Und da kann man natürlich im Kleinen anfangen und immer größer werden, weil genauso hat natürlich auch haben Gebäude, haben Landschaften, Parks, Städtebau, das alles umgibt uns ja und beeinflusst uns. Und das finde ich ganz toll, da Einfluss drauf haben zu können und damit quasi den Menschen was Gutes tun zu können und sie umarmen zu können. Das ist ganz schön formuliert.
Hast du so einen Moment, kannst du dich irgendwie erinnern, wo dir das zum ersten Mal klar geworden ist, dass du irgendwie ein Interesse an so Räumen und Umgebung hast?
Also die ersten Momente waren schon sehr früh in meiner Kindheit, würde ich sagen, so schon zur Schulzeit. Aber so ein Moment, an den ich gerade direkt gedacht habe, das war schon etwas später. Aber das war so ein Aha-Erlebnis in der Tate Modern in London.
Und oh, da war ich gerade vor kurzem.
Also ein Kraftwerk, was einfach eine wahnsinnige industrielle Energie eigentlich hat, die umgebaut wurde, und jetzt eben eine Galerie und Museum ist. Und dieser Riesenraum, der da geschaffen wurde oder umgenutzt wurde, was früher die Turbinenhalle war, immer noch so wahnsinnig diese Kraft jemanden spüren lässt und auf der anderen Seite aber so sanft ist und auch irgendwie dieser Raum einen fast kathedralisch oder so, fast wie so kirchlich umarmt auch. Also man fühlt sich darin so geborgen, obwohl das ein Riesenraum ist. Und ich fand das faszinierend. Ich weiß noch, wie ich da saß. Ich war auch alleine da. Und an dem Tag waren gar nicht so viele Menschen da. Und ich saß auf diesem Estrich oder Beton, kahlen Betonboden und um mich rum nur Stahl und rohe Materialien und ein Riesenraum. Und ich habe gesagt, ich finde es ganz gemütlich hier. Das ist doch absurd. Also das passt irgendwie gar nicht zusammen und habe dann halt versucht zu erkennen, wie kann das sein, wie kann das passieren, wie kann ein Architekt sowas schaffen, das finde ich ganz, ganz faszinierend und das hat mich irgendwie darin bestätigt. Da gibt es noch mehrere solcher Erlebnisse, aber das beschreibt es ganz toll irgendwie, weil das wirklich von den Architekten, von den Designern so geschaffen wurde und so gewollt wurde, dass man sich da so fühlt.
Ja, das ist völlig recht. Das ist nicht bedrohlich, obwohl es, wenn du es nur mit Worten beschreiben würdest, wie es dort aussieht, würdest du was Bedrohliches im Kopf haben sofort, absolut, wenn man aber mal dort war. Ich bin gerade ganz dankbar, dass ich da jetzt gerade vor kurzem war und wirklich weiß, wovon du sprichst.
Ja. Allein schon dieser Betonboden, man hat trotzdem das Gefühl, man will sich darauf hinlegen.
Ja.
Also ich sag's auch die ganze Zeit, man würde sich am liebsten hinlegen, als wäre es ein Bett oder ein Teppich.
Und es gab wohl auch in dieser großen Halle, ich weiß nicht, ob das immer da ist. Also ich war mit Jane dort, einer Freundin, die auch aus London kommt, die dann öfter schon dort war. Und sie erzählte, es gab wohl auch mal so ein Pendel, was in dieser großen Halle so hin und her ging. Und da konntest du dich hinlegen. Die hatten dann in dem Fall diesen Boden mit, glaube ich, Teppichen ausgelegt. Und du konntest da liegen und über dir ging dieses Pendel hin und her. Was ja wieder für diese Geborgenheit spricht, für dieses Vertrauen, dass man sich da hinlegt. Und das, ja, genau. Ganz spannend. Ja. Also wir verlinken das auf jeden Fall für die dort noch nicht waren, in den Shownotes, dass man sich das zumindest so mal angucken kann und machen dann demnächst mal alle eine Exkursion. Und dann war klar, du studierst Architektur, Innenarchitektur?
Genau, erstmal war es Architektur. Mhm. Also im größeren Plan war ja auch Städtebau mit dabei. Hat mir auch alles sehr gut gefallen, aber irgendwie habe ich da auch schon gemerkt, das möchte ich gar nicht voneinander trennen, weil das Äußere hat auch immer mit dem Inneren was zu tun, umgekehrt genauso. Mhm. Und habe dann auch noch Innenarchitektur studiert und habe eben beide Abschlüsse gemacht. ein bisschen auch oder viel auch dank meiner Eltern, die mir dann dazu geraten haben, doch den Abschluss auch noch zu machen von Innenarchitektur, denn in Deutschland war damals, und das ist denke ich immer noch so, auch als Innenarchitekt alleine hat man nicht so wahnsinnig viele Aufträge. Mhm. Da steht man einfach immer im Schatten von Architekten und da habe ich so ein bisschen auch die Frage gesehen, warum soll ich das dann überhaupt noch machen? Selbst wenn ich mal den Berufsruf ausüben möchte, brauche ich überhaupt den Titel. War mir nicht so ganz klar, aber genau, dank meiner Eltern habe ich das eben doch noch gemacht und hatte dann beide Abschlüsse und bin nach London gegangen, sofort nach dem Studium. Ich hätte gerne schon damals in Berlin direkt gearbeitet oder auch in Mailand. Ich habe mich in beiden Städten beworben. Mailand ist ja die Stadt der Innenarchitektur und wollte mein Italienisch ausbauen und so weiter. Also ich hatte auf beide Städte große Lust, aber die wirtschaftliche Lage hat es da weder in Berlin noch in Mailand irgendwie zugelassen. Und mein Professor hat mich dann auf London gebracht und da war die Situation schon eine ganz andere und ich habe gedacht, okay, kann ich es ja mal probieren. Ich hatte eigentlich gar keine Lust auf London, war auch schon ein paar Mal in England zum Austausch gewesen und konnte eigentlich gut Englisch und dachte, nee, das bringt mir jetzt gar nicht so viel. Also die Erwartungshaltung war sehr niedrig, sagen wir mal so. Und hatte aber direkt drei tolle Jobangebote und habe auch gedacht, naja, also wär's ja blöd, wenn du es jetzt nicht probierst. Und bin erstmal für ein Jahr dahin gegangen, wie das so ist und wie das viele machen. Ein Jahr ist dann immer mehr daraus. Ich war letztendlich 8 Jahre dort.
Wow.
Ja.
So ein langes Jahr.
Ja. Und also können wir gleich noch drüber sprechen, welche Etappen ich da alle durchgemacht habe. Aber letztendlich würde ich sagen, es war ein großes Glück für mich, dass ich auch Innenarchitektin bin und auch diesen Titel habe. Das hat mir doch auch an manchen Stellen zu bestimmten Jobs verholfen und ist in England, in Amerika auch nochmal ganz anders angesehen als in Deutschland.
Verstehe.
Ja, da wird das irgendwie doch nochmal mehr gewertschätzt, dass auch Innenräume sehr wichtig und sehr wertvoll sind und nicht einfach nur in Anführungsstrichen von jedem Architekten mitgemacht werden
können. Mhm. Ja. Ja. Warum hatten deine Eltern da so einen Weitblick?
Das war, glaube ich, gar nicht so in die Zukunft gesehen, sondern es hatte denen nahegelegen, dass ich jetzt nur noch ein Jahr länger studieren muss, um auch diesen Titel zu haben, weil ich vorher schon so viel parallel studiert hatte. Ja. Das machte einfach Sinn.
Wie gut manchmal, dass Eltern da so von oben drauf gucken können. Manchmal
muss man
da wenn man so selbst drinsteckt. Ja, genau. So. Ja. Naja, okay, also 8 Jahre in London und in welchen Etappen?
Angefangen in einem kleinen Büro. Zwei Chefs, die nur 10 Jahre älter waren als ich und da gerade ihr kleines Standbein aufgebaut hatten. Eine super tolle Atmosphäre. Wir waren 3, 4 Angestellte und alle aus verschiedenen Ländern. Es war eine super Atmosphäre, eine ganz tolle Zeit und die haben mich sofort ins kalte Wasser geschmissen. Mhm. Das stelle ich mir in Deutschland auch anders vor, aber in London musste ich eben sofort auf die Baustelle und mein Projekt leiten und kam gerade eigentlich aus dem Studium. Und
dann in einer anderen Sprache, ne? Obwohl,
auch
wenn du
Sprache,
gut Englisch konntest, aber
ja,
also auf Deutsch studiert und auf Englisch dann arbeiten, ist schon nochmal ein Ding.
Absolut, allein ein Telefon anzunehmen oder Verträge abzuschließen über Telefon, da dachte ich auch, oh meine Güte, ich
kann doch kein Ding.
25.
Ja, mit 25 mein lieber Mann.
Ja. Ja. Und als 25-jähriges Mädchen, junge Frau, gerade Studienabschluss, da auf der Baustelle zu stehen, wo natürlich auch eigentlich nur Männer stehen, war eine Herausforderung, ist es immer noch, auch jetzt noch, es ist einfach immer noch dieses Klischee, Frauen auf der Baustelle, denen zollt man nicht denselben Respekt. Also wenn ich als Architektin da mit sagen wir mal, dem Glaser hinkomme, wird der Glaser angesprochen und nicht ich. Also zumindest am Anfang. Das dauert immer ein paar Wochen, bis ich mir den Respekt verschafft habe. Es ist immer noch leider immer noch dieses Thema, aber für mich stellt es kein Problem mehr dar. Es waren aber damals mit 25 natürlich eine andere Herausforderung. Und da habe ich einen Pferdestall umbauen dürfen. Einen ganz großen Pferdestall, der zu einer Galerie wurde und zu Wohnungen. Also bin ich auch da schon irgendwie so in den Denkmalschutz reingestolpert oder in so einen ganz spannenden Altbau, der umgenutzt wurde, was ich in meinem ganzen, also auch jetzt immer weiter noch sehr spannend finde, im Bestand zu arbeiten. Genau, und da haben wir dann alle möglichen Details, die halt der Pferdestall brauchte und die ihn ausgemacht haben, erhalten und aber umgenutzt. Und das fand ich ganz, ganz toll, ganz spannend. Das war ein super Projekt. Und auch toll, dass ich so viel alleine machen musste und durfte und wahnsinnig viel dadurch gelernt habe. Also auch
ja,
das
Wahnsinn.
War eine tolle Etappe. Ja.
Ja.
Und danach kamen dann die großen Architekten. Also dann war ich als nächstes bei Norman Foster, Das waren damals 400 Mann, jetzt sind es ja über 1000. Also das ist auch sehr rapide gewachsen. Und dann ging es an Städtebau, an große Projekte. Ja, das war vor allen Dingen Städtebau. Bin dann relativ schnell, also nach 1,5 Jahren, wieder gewechselt zu Zaha Hadid.
Ich kenne original zwei Architekten, beziehungsweise eine Architektin und einen Architekten. Und das sind exakt Sir Norman Foster und Zaha Hadid. Und das fand ich total spannend, als ich das auf deiner Seite gelesen habe und gedacht habe, oh, guck, kenne sogar ich. Das ja. ist aber schon was, also A, habe ich gelernt, es gibt gar nicht so viele Menschen, die Architektur und Innenarchitektur studieren und das dann auch beruflich machen, weil es wenige Arbeitsplätze dafür gibt.
Das stimmt, das Studium abschließen.
Das ist auch schon die erste. Genau. Ja. Und dann noch viel, viel weniger davon arbeiten wirklich mit solchen Größen zusammen. Mhm. Ist das passiert oder war das ein Traum?
Nee, das ist passiert. Das ist wirklich, also wie gesagt, ich bin ja auch nach London gestolpert und dann auch in diese großen Büros gestolpert. Also ja, das hat sich dann irgendwie so ergeben und war dann natürlich auch total toll. Also als ich bei Norman Foster diese große Architektenluft geschnuppert habe, fand ich das schon wahnsinnig faszinierend. Also da wurde natürlich auch unglaublich viel noch gearbeitet, lange Überstunden und so weiter, was völlig normal ist in diesen Büros. Und gerade auch, wenn man eben viel an Wettbewerben arbeitet, dann sind das immer Nachtschichten und so bis zu 100 Stunden die Woche. Das ist dann nicht unbedingt eine Ausnahme. Also es war schon extrem auf der einen Seite. Auf der anderen Seite auch unglaublich faszinierend, was man da mitbekommen hat. Also inhaltlich an Projekten und aber auch an Teams, an den Mitarbeitern, wer da mit einem arbeitet, das fand ich schon, auch im Nachhinein finde ich das immer noch ganz besonders, war sehr eine sehr inspirierende Zeit. Und bei Zaha Hadid genauso, also es sind schon unglaublich viele kreative Köpfe, die das da zusammensitzen und aus allen verschiedenen Ländern, weil diese Namen ziehen natürlich auch Leute aus der ganzen Welt an, da kommen dann wirklich Leute aus Südamerika oder aus Afrika oder Asien und kommen wirklich dafür nach London, um bei Zaha Hadid zu arbeiten oder bei Norman Foster zu arbeiten. Und das macht's auch irgendwie aus, weil das ist dann, man arbeitet mit Leuten zusammen, die aus der ganzen Welt kommen, die alle anders gelernt haben, alle eine andere Art von Architektursprache sprechen. Und das wird alles zusammen in einen Topf geschmissen. Das ist sehr spannend. Und da kommen wirklich dann auch dadurch natürlich tolle Ergebnisse raus. Das finde ich nochmal, das ist auch was ich jetzt vermisse, was es, ich bin sehr glücklich in der Selbstständigkeit, in dem Punkt, wo ich jetzt bin, aber diese Art von Arbeiten, diese Teams zu haben, das war schon sehr bereichernd.
Das glaube ich, weil du natürlich nicht nur Menschen hast, die richtig was können, sondern die auch wahrscheinlich auch deshalb, wenn du so ein, du hast wahrscheinlich auch eine ganz starke Leidenschaft für das, was du da tust, damit du überhaupt so weit kommst, da zu sein. Und dann hast du ja ultra diverse Teams, ne, wie du das gesagt hast. Und ich glaube, in dieser Vielfalt steckt auch so eine diese vielfältig begeisterten Menschen, die doch irgendwie was gemeinsam haben, das stelle ich mir großartig vor. Ja. Und dann ist es eigentlich egal, in Anführungszeichen, was du arbeitest, wenn es deine Leidenschaft ist und du die mit dem Team teilst, ist das großartig.
Dann kann man auch mitten in der Nacht an dem Meetingtisch sitzen. So. Also das kann man auch mal eine Zeit lang machen. Ja. Ich bin da dankbar für, dass ich das in der Zeit erleben durfte. Jetzt mit 40 möchte ich das nicht mehr machen, aber damals war das genau richtig. Und ich bin auch mit vielen noch im Kontakt. Also das sind wirklich enge Freundschaften daraus entstanden, viele Freundschaften, die man jetzt natürlich nur noch über soziale Medien halten kann, diese Kontakte. Und trotzdem sind wir uns alle noch irgendwie eng. Also ich könnte bei jedem von denen anrufen und da morgen übernachten. Von daher, das war schon so eine enge Zeit und eine enge Verbindung. Das war sehr besonders. Mhm. Ja, genau.
Das klingt großartig.
Und bei Zaha Hadid, weil ich es eben schon angesprochen habe, kam dann auch das Thema der Innenarchitektur auf. Da habe ich halt auch als Architektin gearbeitet, bin als Architektin eingestellt worden. Und wir waren auch damals, alle 80 Mann, oder die da gearbeitet haben, waren Architekten. Und irgendwann gab es diese Phase oder ein großes Projekt, wo man gesagt hat, nee, wir können für dieses Riesengebäude können wir nicht mehr die Innenarchitektur alleine machen. Das war halt vorher immer genau das, was ich eben gesagt habe. Architekten machen auch die Innenarchitektur, wird aber dadurch manchmal einfach sehr kahl übergeben, sehr roh. Und das war in dem Falle nicht mehr möglich. Das heißt, wir mussten ein anderes Innenarchitekturbüro mit in das Projekt reinnehmen und die haben dann für Zaha Hadid quasi die Innenarchitektur gemacht. Damit die aber trotzdem die Sprache von Zaha Hadid sprechen, war ich diejenige, weil ich die einzige war von diesen 80 Leuten in dem Büro, die auch Innenarchitektin war, sollte ich koordinieren. Und das hat mich in eine ganz tolle Position gebracht, weil wir hatten bei Zaha Hadid ein Team von 50 Mann und dann bei den Innenarchitekten ein Team von 10 Mann. Und ich sollte die alle, was den Innenarchitekturbereich anging, koordinieren. Und das war natürlich super. Also da hatte ich eine wahnsinnig große Einsicht dann auch in alles andere, was da so passierte bei so Riesenprojekten. Das war schon, da habe ich auch natürlich so unglaublich viel daraus gelernt, auch eine Teamführung gelernt, was mir auch weiterhin sehr viel hilft.
Was war das für ein Gebäude oder Projekt, was ihr da gemacht habt?
Das war in Saudi-Arabien für den König Abdullah. Ja, also wie gesagt, große Luftschlösser, wovon man ja als Student oft träumt und denkt, wir dürfen jetzt mal hier in dem einen Projekt ein Luftschloss bauen, aber es ist ja keine Realität. Dann wird es eben doch mal Realität. Das
ist auch einmal Realität,
ja. Das ist auch gebaut worden, ja. Genau, das war alles ich muss jetzt fast wirklich drüber lachen, wenn ich drüber spreche, weil das so gigantische Gebäude waren und man fast bauen konnte, wie man wollte. Da waren einfach Kosten auch keine Frage.
Das ist, glaube ich, auch so ein einmal diese Grenze sozusagen ausreizen, ne?
Ja.
Wo du sonst vielleicht, kann ich mir vorstellen, als Architektin und Innenarchitektin oft tolle Ideen hast und denkst, ach, toll, und dann hast du einen Bauherrn, der sagt, ja, finde ich auch schön. Aber das können wir so nicht umsetzen, das kostet ja. Und dann diese Hürde mal nicht zu haben, stelle ich mir großartig vor.
Also es ist toll, das mal erlebt zu haben, mal gemacht zu haben, aber da wollte ich auch nicht bleiben. Also es ist auch irgendwann dann, ich fand es irgendwie realitätsfern oder so sehr, nur begrenzt natürlich, ne? Das ist ja. Es gibt so viele andere Projekte noch und ich finde es auch jetzt mittlerweile spannend, auf Kosten achten zu müssen, aber es ist trotzdem toll, das mal gemacht zu haben.
Ja.
Genau, und dann war ich eben wirklich in der Innenarchitektur drin, hab gemerkt, dass mir das auch total viel Spaß macht, im Kleineren wieder zu denken, weil so eine Planung natürlich auch schneller umsetzbar ist. Also ein Gebäude kann auch mal 6 Jahre dauern oder mehr, bis man dann überhaupt was sieht, was man geplant hat. Und in der Innenarchitektur ist es eben viel schneller. Die kommen viel später an Bord. Dann steht das Gebäude ist schon fertig geplant. Und das heißt, das Resultat ist schneller erkennbar. Und das finde ich, das hat mich wirklich irgendwann sehr frustriert, so viel kreative Energie in was reinzustecken und das Ergebnis nicht sehen zu können. Entweder viel später erst sehen zu können, also ein Schulgebäude haben wir fertiggestellt bei Zaha Hadid, das war großartig, da dabei zu sein, wie das dann auch genutzt wird und wie das, was man geplant hat, erlebt wird von den ganzen Schülern und gewertschätzt wird und die ganz stolz darauf waren bei der ersten Pressekonferenz und wirklich die Schüler gesagt haben, dass sie ganz stolz auf ihre tolle neue Schule sind, sowas ist dankbar dann als Architekt, wenn man es geplant hat. Aber so Momente waren sehr selten, gerade bei so großen Projekten, wenn die sich so lange hinziehen oder dann irgendwann gestoppt wurden sogar oder pausiert wurden. Und das fand ich bei der Innenarchitektur sehr reizvoll, dass man da sehr schnell Ergebnisse hat. Und habe dann gewechselt nochmal, war bei der Firma You von Philip Stark. Der ist ja eigentlich Produktdesigner, aber auch Innenarchitekt und macht viele Hotels, oder auch Wohngebäude, auch auf der ganzen Welt. Also da bin ich auch nochmal sehr, sehr viel gereist für diesen Job, um dann eben die Architektur, die von anderen Architekten geplant wurde, im Innenraum zu gestalten. Also das war wirklich dann auch reine Innenarchitektur. Auch wieder Luftschlösser von innen. Ja.
Und wie hat es sich dann weggebracht von den Luftschlössern zu den du hast gerade gesagt, es macht dir jetzt wieder Spaß, auf die Budgets zu gucken und zu gucken, was im Rahmen möglich ist. War es ein harter Cut oder gab es da eine Entwicklung?
Ich glaube, es macht mir genau deshalb Spaß, weil es irgendwann zu viel war alles und zu weit und zu groß. Und ich wollte dann gerne mal wieder sehr klein denken und bodenständiger werden. Und das kam dann eigentlich auch mit dem Wechsel nach Berlin. Also Berlin war ja schon nach meinem Studienabschluss im Kopf gewesen. Das fand ich immer schon spannend. Und es war dann irgendwie auch ein guter Zeitpunkt. Also es wurde und wird ja immer noch sehr viel gebaut und sehr viel schöner Altbau umgenutzt. Ich wollte dann auch gerne wieder im Bestand arbeiten. wie ich das auch schon beim Pferdestall empfunden habe, ich finde es total spannend, die Gegebenheiten, die vor Ort sind, umzunutzen und damit was zu machen, dass es dann eine neue Bedeutung bekommt. Finde ich eigentlich viel herausfordernder und auch interessanter, als etwas komplett Neues zu planen.
Kannst du sagen, warum das so ist?
Auf der einen Seite hat das eine Geschichte, die man immer auch spürt, die sehr viel Charme gibt. Also auch jetzt, wenn man in einen Neubau tritt, da muss sich das erst noch entwickeln. Also Neubauten können auch unheimlich toll sein, aber da fehlt eben dieser alte Charakter, diese Substanz. Und das finde ich schon spannend, damit dann etwas, also auch gerade auch umzunutzen, finde ich auch immer sehr toll, wenn man dem eine ganz andere Bedeutung geben muss, weil es einfach nicht mehr zeitgemäß ist, weil das Schwimmbad nicht mehr gebraucht wird an der Stelle oder das Krankenhaus, und das dann umzunutzen, das fand ich immer schon sehr spannend. Das ist nicht das, was ich jetzt mache, weil ich arbeite auch mit Bestand und im Altbau immer. Das ist schon was mich sehr reizt, und weil auch Berlin so viele tolle Altbauten hat, die aber oft einfach irgendwie nicht gut genutzt sind, ungenutzt sind oder nicht geschickt genutzt sind und einfach nicht mehr den Bedürfnissen entsprechen, die gerade gebraucht werden oder da sind.
Ich habe das deswegen nochmal so nachgehakt, weil ich habe es vorhin dir kurz erzählt, mein Mann baut manchmal aus Altholz Möbel. Und er baut auch mal mit neuen Sachen. Aber das ist so ein Riesenunterschied. Und ich habe mich dadurch, dass das natürlich in meinem Leben ist, so in dieses Altholz verliebt. Weißt du, wenn du da so eine Gerüstbaubohle hast und da siehst du noch, wo der Dachdecker irgendwie den Lötkolben abgelegt hat, und da siehst du, in welcher Farbe das letzte Haus gestrichen wurde. Und du kannst eben nicht alles mit diesem Holz machen. Das gibt dir was vor. Und so ist es im Größeren eben auch mit deinen Wohnungen, was ich total spannend finde, weil du gerade genau dieselben Worte benutzt hast eigentlich wie mein Mann. Das ist ganz spannend.
Ja, man geht richtig auf Entdeckungsreise.
Ja, total.
Auch wenn wir in einen Altbau kommen, der saniert werden soll, und dann hat man teilweise da Linoleum drauf oder irgendein Fertigparkett und nimmt das ab, und darunter sind die wahnsinnig schönen alten Holzdielen oder noch.
Die du heute gar nicht mehr bezahlen kannst, so.
Genau. Und dadurch noch in super gutem Zustand, weil die eben immer abgedeckt waren. Mit Plastik
abgedeckt hat.
Oder der Stuck, der dann irgendwann restauriert werden musste, und dann hat man stattdessen einfach Decken abgehangen. Jetzt nimmt man die Decke weg und hat wunderschönen Stuck darüber. Also das ist immer noch, finde ich, sehr spannend zu sehen, was die Häuser für Geschichte sprechen. Mhm. Ja.
Das heißt, das machst du heute, vor allem in Berlin. Und du hast hier auch deine Wohnung gebaut. Ja. Also eigentlich hast du gemerged aus zwei Wohnungen gemacht.
Ja.
Und dann euch hier reingebaut?
Und so reingebaut, wie es passt, genau. Ja. Das waren zwei Studio-Apartments, und wir wollten eben hier zu dritt, also mit Nachwuchs, einziehen, brauchten also mehr Platz und mehr Licht vor allen Dingen. Das ist mir auch immer sehr wichtig, dass viel Licht reinkommt und die Räume schön wirken, dass man sich wohlfühlt, wie du eben auch meintest. Man muss irgendwie reinkommen, man muss ankommen, man muss sich zu Hause wohlfühlen. Das geht mir bei uns natürlich so, und das ist mir auch immer ein Anliegen bei allen meinen Kunden. Die Kunden sind ja auch oft diejenigen, die zu mir kommen und sagen, ich will so nicht mehr leben, es macht mich nicht glücklich. Mhm. Seit 10 Jahren leben wir so und so, und immer wenn ich nach Hause komme, denke ich, oh, das stört mich, und das seit 10 Jahren, dann denke ich, Wahnsinn, das muss so anstrengend auch sein, also es macht ja auch was mit jemandem. Es war natürlich nie Priorität für denjenigen, aber 10 Jahre so zu leben, wie man sich eigentlich nicht wohlfühlt, bin ich fest davon überzeugt, dass es einen auch negativ beeinflusst. Und ich möchte am Ende, dass die Kunden reingehen und sagen, das war, so will ich leben, und es ist schön, nach Hause zu kommen. Mhm. Ja.
Es gibt mir was.
Genau.
Es entzieht mir was. So. Ja. Ja, spannend. Es liegt ein bisschen nahe, dass die Antwort vielleicht deine Wohnung ist, aber kannst du sagen, in welchem Haus, in welchem Projekt, welches Projekt oder welches Gebäude dir am meisten über dich beigebracht hat?
Ich glaube, es ist schwer, das auf eine Wohnung oder ein Projekt zu reduzieren, weil man durch jedes Projekt wieder mehr lernt und weiter lernt. Und ich glaube, auch nie da noch nie angekommen ist, das zu perfektionieren, weil jedes Objekt auch wieder einen vor neue Herausforderungen stellt. Das ist auch gerade das Faszinierende irgendwie. Also erstens mal ist es das Objekt selber, was unerwartet ist und neu ist, und dann auch die Menschen dazu, die auch andere Bedürfnisse haben. Und mir geht es auch immer sehr stark darum, diese Menschen erstmal kennenzulernen. Also das erste Treffen ist sehr, sehr stark fokussiert darauf, wie leben diese Menschen, was macht die Menschen aus, wie wollen die leben. Da gucke ich mir die Wohnung erstmal noch gar nicht an. Mir geht es wirklich um diese Menschen. Wir haben dann ein Treffen und setzen uns zusammen, und da versuche ich das zu erfahren, was sie brauchen, um glücklich zu sein. Und das geht schon manchmal auch sehr ins Detail. Also man lernt sich dabei sehr gut kennen. Das finde ich aber total wichtig dann auch für die weitere Planung, um überhaupt das Projekt zu starten. Und das ist ganz lustig, weil diese Menschen, die Bauherren, haben natürlich oft auch schon im Kopf, was sie eigentlich machen wollen, und erzählen mir direkt die ganzen Pläne, wo ich denke, jetzt fangen wir erstmal wieder bei Null an, weil vielleicht entwickelt sich was ganz anderes daraus. Ja, und das ist auch oft so.
Ich habe auch gerade, als du so erzählt hast, gedacht, dass du oft übersetzen musst, also oder übersetzen darfst, weil diese Menschen natürlich vielleicht auch schon den Schritt weiter sind, aber wenn du sagst, du fängst so früh an, dass sie sagen, okay, damit geht's mir nicht gut oder das brauche ich, das will ich, musst du das sozusagen in Objektsprache übersetzen und sagen, und dann auch noch in dem Rahmen, so in dem es passt. Genau.
Da sind wir wieder am Anfang, was wir am Anfang gesagt haben, dass oft Räume ja etwas mit einem machen und das den Menschen nicht bewusst ist. Das heißt, ich muss das versuchen, das herzustellen, was die Menschen brauchen dafür. Mhm. Und ich denke, es ist mir auch oft gut gelungen. Also wenn am Ende Leute in diese Wohnung oder in die Objekte kommen und erstmal sagen, wow, ist das toll, hier fühle ich mich wohl. Das ist das, was da rauskommen soll. Und dazu gehören natürlich unglaublich viele Details.
Mhm. Ja. Ja, das ist auch hier. Und gleichzeitig, wenn es, also manchmal kommt man ja in Wohnungen, wo so viele Details sind, dass ich so mit meinem Auge gar keine Ruhe finde. Und ich komme ja nun durch eigenstimmig in relativ viele Wohnungen, zum Glück. Das ist eins meiner größten Freuden daran. Und ich gucke dann immer mit dem Fotografenauge. Und wenn dann so viele Details sind, dann denke ich immer, ach, offene Blende, dann mache ich den Hintergrund schön so. Das geht auch. Aber für mich persönlich macht das dann mit mir, dass ich unruhig bin. Ne? Mhm. Wenn ich keinen Punkt habe, wo ich mich so ausruhen kann mit dem Kopf. Das finde ich ganz spannend.
Ja.
Ja, sehr interessant. Gibt es denn was, wo du jetzt sagen würdest, also du hast ja gesagt, du bist zufrieden gerade mit dem, wo du bist und was du machst. Gibt es in dem Rahmen oder in einem erweiterten irgendwas, wo du sagst, ach, eines Tages erfülle ich mir diesen Arbeitstraum noch?
Ja, bis jetzt mache ich ja immer entweder private Wohnungen für andere oder eben für mich selber. Die sind aber ja immer privat und so wenig zugänglich. Mhm. Also mein Traum wäre schon irgendwann mal etwas zu gestalten, was dann doch auch wieder öffentlicher ist. Also sowas wie ein Drei-Seiten-Hof schwebt mir vor. Irgendwo am Rande Berlins.
Gibt es bei uns in der Pfalz auch schön.
Okay, das glaube ich wahrscheinlich.
Du merkst und ich will dich zu uns ziehen.
Genau, und da dann so eine Mischung aus Atelier und Gastronomie schön zu haben. Ein Atelier, wo ich eben auch weiter arbeiten kann, ein Studio vielleicht mit ein paar Mitarbeitern, aber eben auch diesen Raum haben kann, wo Leute ständig aus- und eingehen können und die kommen können und erleben können, wie schön das ist. Vielleicht auch mit einer Art Gästezimmer dabei, Gästeherberge. Also genau, das ist hoffentlich auch gar nicht mehr so weit weg. Also das würde ich mir schon sehr wünschen.
Sag Bescheid, ich habe total Lust drauf.
Bei dem nächsten Berlin-Besuch so. Vielleicht noch nicht, aber irgendwann da und gerne unterkommen.
Wir machen dann immer so ein paar Jahre später nochmal so ein Was-hat-sich-verändert-Interview, dann gern dort.
Okay, sehr gerne.
Ich habe jetzt ein schönes Gefühl davon, wie das so bei dir entstanden ist, wo du dich hinentwickelt hast. Wie würdest du sagen, wie lebst du heute? Was macht diese Wohnung, dieser Ort, diese Stadt mit dir? Wo bist du angekommen heute?
Mhm. Vielleicht ist die Stadt so eine Mischung aus dem, was ich mir immer vorgestellt habe. Also London war natürlich unglaublich groß, vielseitig, international, lebendig. Und Berlin ist da schon ein bisschen gemütlicher, auch wenn es natürlich eine Großstadt ist und sich für andere Deutsche vielleicht verrückt anhört, dass Berlin auch einfach entspannt ist und gemütlich ist, trotz Großstadt, und auch international ist und vielseitig. Das liebe ich schon sehr daran. Und trotzdem gibt es hier auch viel Grünes und viel Natur. Man ist sehr schnell draußen und da stelle ich mir auch den Drei-Seiten-Hof vor, dass man eben doch noch ein bisschen mehr Natur würde ich gerne in mein Leben holen. Ich fühle mich schon angekommen hier.
Ja. Gibt es noch irgendwas, was du unbedingt noch ergänzen möchtest, was zu einem Interview mit dir, mit Judith Wahle gehört?
Ich war letztens in einem Gespräch mit neuen Kunden und die waren sehr gut vorbereitet, auch wieder mal, hatten alle möglichen Grundrisse mitgebracht und mir dann erzählt, welche Probleme sie haben. Sie kamen aber nicht zum Ergebnis und dann irgendwann schlussendlich haben sie gesagt, wir müssen uns jetzt doch mal einen Architekten holen. Wie man das alles unter einen Hut bringen könnte, was sie machen wollten. Und dann kamen sie mit dem Vorschlag, mit dem Vorschlag, mit dem Vorschlag, weil sie alle möglichen Lösungsansätze schon vor sich hatten. Und nach ein bisschen Überlegen habe ich dann aber nochmal andere Lösungen skizziert und die waren völlig hin und weg und begeistert, wie doch alles das, was sie machen wollten, funktioniert. Und das war einfach ein sehr erfolgreiches Treffen. Und so in so kurzer Zeit haben sie gespürt, warum es sich schon gelohnt hat, mich zu kontaktieren. Und das ist eben oft oder sonst so selten der Fall oder oft nicht der Fall, dass man mir denkt, man bräuchte jetzt doch irgendwie einen Fachmann dafür, sondern kann es alleine machen. Und dann meinte sie, und die sind beide Musiker, sind Berufsmusiker, also machen auch ständig mit ihrer Musik Menschen glücklich. Und trotzdem hat sie dann gesagt, das muss doch so toll sein, so einen Beruf zu haben, wo man Menschen so glücklich machen kann. Und das fand ich so schön, weil auch gerade, dass sie das sagte als Musikerin, wo ich dachte, ja, als Musiker macht man ständig Menschen glücklich. Und trotzdem fand sie das aber so wertvoll und so bereichernd in dem Moment. Das fand ich ein großes Kompliment. Und ich glaube, das sagt es auch aus, dass es eben doch oft hilft, einen Fachmann an der Stelle zu haben, wo wir ja auch viel uns damit beschäftigt haben, was eben Räume ausmachen und wie Räume auf einen wirken. Das ist eben, finde ich, doch leider noch zu oft unterschätzt. Mhm. Weil vielleicht kann ich das noch gerade sagen, vielleicht weil gutes Design oder gute Architektur nicht aufdringlich ist und auch nicht auffällt. Ich glaube, wenn etwas gut gelungen ist, dann sieht keiner und sagt, wow, das ist toll gemacht, weil dann stört es ja nicht. Es fällt einem nur dann auf, wenn es nicht gut gemacht ist.
Mhm. Ja, oder wenn es ein Kunstwerk im Sinne von ist, ich muss mich aufdrängen, damit ich wirke, aber etwas, in dem wir leben und wohnen. Und ich dachte gerade, vielleicht seid ihr da gar nicht so unterschiedlich, die Musiker und du. Also weißt du, ein guter Musiker, der spürt auch und lässt sich ein auf das Publikum, auf die Menschen, die vor einem sind, der will wirklich wissen, womit er gerade berühren kann. Der will auch gern berühren und der will verstehen. Der will keinen Standard abliefern. Mhm. Ich glaube, das willst du auch nicht. Also so wie ich das bei dir raushöre, besteht deine große Freude ja wirklich darin, einzutauchen in diese Menschen und ihre Bedürfnisse. Mhm. Und so wie es bei den Musikern ihre Instrumente sind, ist es die Architektur und die Innenarchitektur eben für dich.
Ja.
Und genauso wie ich nicht sagen könnte, also klar mag ich ein schönes, keine Ahnung, Cello-Stück. Ich kann es aber nicht selbst spielen. Und dann kann ich das selbst probieren und machen und kann mir ganz viele anhören und das ausprobieren. Aber das, was du kannst, werde ich wahrscheinlich nie können. Und entweder bin ich dann bereit, mir den Cello-Musiker eben ins Leben zu holen oder nicht. Oder dich als Innenarchitektin oder Architektin. Und am Ende hast du hoffentlich leuchtende Augen.
Ja. Ja. Und dadurch ist es auch sehr individuell dann am Ende natürlich. Ja. Ne? Und das ist auch wieder der Unterschied zur Architektur oder zum Neubau.
Ja,
geht es eben erstmal nicht oder nicht um bestimmte Menschen. Natürlich geht es dann auch um den Menschen, der später drin ist, aber es ist noch sehr breit gefächert.
Ja. Spannend. Also ich bin mir ganz sicher, dass du schon für sehr viele leuchtende Augen gesorgt hast, das auch tun wirst. Ich finde, der Dreiseitenhof klingt großartig. Und ich fand es vor allem schön, deine Augen heute leuchten zu sehen, bei ganz vielen Punkten, wenn du darüber gesprochen hast. Und das war nämlich ganz egal, ob es die großen Namen oder die kleinen Momente waren. Also es ist wirklich schön. Und ich freue mich jetzt sehr aufs Fotos machen. Und danke dir von Herzen für dieses schöne Interview.
Ja, danke dir. Und ich freue mich auf den Besuch im Dreiseitenhof.
Ja, das machen wir. Das war der Eigenstimmig-Podcast von Sarah Schäfer und Julia Meder. Und zu dieser wie zu jeder anderen Folge gibt es auf eigenstimmig.de einen Blogartikel mit ganz vielen Fotos von der Interviewpartnerin und weiteren Infos und Links. Und wenn dir gefallen hat, was du heute und sonst hier bei Eigenstimmig hörst, dann gibt es auf eigenstimmig.de eine Seite, die nennt sich Unterstützen und dort zeigen wir dir ganz viele Möglichkeiten, wie du uns Danke sagen kannst. Wenn du immer auf dem Laufenden bleiben willst, dann trag dich gerne in unsere Newsletter ein oder folg uns bei Instagram, Facebook oder Twitter. Dort sind wir unter eigenstimmig zu finden. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.